Also, schaut euch mal an, die letzte Person im Tierkreis, im Thema 12. Haus, es ist das Thema Neptun, es ist das Thema Fische. So. Was hütet der Neptun? Etwas sehr Einfaches. Wobei wir dann allerdings Schwierigkeiten haben, das einfach zu erklären. Aber im ersten Moment ist es so ähnlich einfach wie Uranus. Er hütet die Freiheit. Wunderbar. Das versteht jeder. Aber wenn man dahinter leuchtet, wird es komplizierter. Er hütet den Himmel. Dummerweise können wir sehr gut mit getrennten Schlafzimmern umgehen. Kein Problem. Aber mit dem Himmel, ach du liebe Zeit. Weil jeder, der hier sitzt, hat eine andere Vorstellung vom Himmel, ist doch ganz klar. Keiner war da, ich meine, sehen wir mal von Inkarnationen und Reinkarnationen ab, ja, darüber wissen wir noch viel weniger als vom Himmel. Wir wissen nichts. Wir haben als Kind beigebracht, es gibt einen Himmel. Ja. Und wo ist die Tante Hannelore, die vor 14 Tagen gestorben ist? Die ist jetzt im Himmel. Das ist ja schön. Sagt der kleine Peter, da beruhige ich mich dann gleich wieder. Nicht? Es ist nicht in der Erde, wohl weiß ich, haben sie mich zur Beerdigung nicht mitgenommen, sonst müsste ich dem ins Antlitz blicken, dass man mit der Tante, wie habe ich sie genannt? Vergessen Sie mal. Hannelore. Dass man die in so einen Teil aus Holz gelegt hat, Deckel zu, da kann sie ja rein gucken, nicht? Ist ja auch kein Fenster drin im Deckel, und dann hat man das in die Erde getan und Sand drüber. Ja, da hat man, nee, Kinder nimmt man da nicht mit. Ist es gut, ist es nicht gut, keine Ahnung, kommt auf dein Horoskop an. Ja? Ist kein allgemein Kinder, um Gottes Willen, nicht auf die Beerdigung, oder jedes Kind muss auf die Beerdigung. Völliger Quatsch. Im Grunde genommen müssten die Eltern sich immer fragen nach dem Horoskop von dem kleinen Peter. Beerdigung, ja, nein. Lassen wir ihn in unser Schlafzimmer schlafen, ja, nein. Ja, geht doch. Geht nach meinem Horoskop, nach dem Horoskop vom kleinen Peter und nach dem Horoskop der Hellhörigkeit unseres Hauses oder sowas. Ich weiß es nicht. Der Himmel. Was ist der Himmel? Das das ist er nicht. Wir wissen doch gar nicht, was das Universum ist. Also wenn du damit anfängst, dir Vorstellungen vom Universum zu machen, da wirst du entweder Meschugge oder betrittst irgendeine Glaubensrichtung. Ja? Nein, nein, der Himmel ist weder das eine noch das andere. Der Himmel ist doch, wo Hannelore ist, da ist der Himmel. Seelenaufbewahrungsstätte, ja, natürlich, ja. Gibt es in der jüdischen Mythologie, gibt es das, ja? In der jüdischen Mythologie gibt es die Halle der Seelen, das Gaff. Und gläubige Juden, das hat man ihnen im Konfirmandenunterricht beigebracht, wissen, aha, im Gaff, da sind so die ganzen Seelen, die wabern da so rum, es geht ihnen recht gut, bis also irgendwann wie einer von den Engeln sagt, also Hans-Georg, du bist dran, du musst jetzt mal ins 14. Jahrhundert, zu diesem Bauernmädchen, wer dein Vater ist, weiß man nicht so genau, aber da gehst du jetzt mal hin, schleich dich. So, dann ist er da. So, das ist auch eine schöne Form des Himmels. Ja? Und das ist dann aber klar, die Erde hier, die ist dann die Hölle, so ungefähr, nicht? Dieses Bauernmädchen im 14. Jahrhundert, da wollten wir kein Bauernmädchen sein, schon gar nicht, und wir wollten noch keine Mutter haben, also als Bauernmädchen. Das, wo dann die Hühner durch die Hütte laufen und die Schweine und der Bauer. Gut, der Himmel. Ich gebe ein anderes Wort dafür. Esoterisch, sehr schönes Wort. Schön, weil das Wort nett ist und wir sowieso keine Ahnung haben, was es heißt. Die Welt hinter der Welt. Die Welt hinter der Welt. Da werden die Leser von Hesse frohlocken und sagen, ah ja, jede Erscheinung auf Erden ist nur ein Gleichnis. Jedes Gleichnis ist ein offenes Tor, durch welches die Seele, wenn sie bereit ist, in das Innere der Welt zu gehen, ja, das ist alles ganz schön. Ja. Könnte man so sagen. Es ist das, was ein Mehr ist, zu dem, was hier ist. Ein Mehr, nicht mit zwei E, sondern mit EH, ein Mehr, ein Darüber. Wie sagt irgendeiner bei Shakespeare, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich eure Schulweisheit träumen lässt, Horatio. Ja, das ist es auch. Und es ist natürlich auch, deshalb haben wir einen Engel auf die Karte malen lassen, das Reich der Engel. Weil die Engel natürlich auch, wenn man genauer hinschaut, nichts anderes sind, als jene Geschichte, die man dem kleinen Peter erzählt hat, dass die Tante Hannelore nicht nur im Himmel ist, sondern sie ist jetzt auch ein Engel. Und sie schaut runter auf dich und freut sich, wenn du deinen Spinat auch immer so gut aufisst. Nicht sogar ein pädagogischer Engel, nicht? Ja, mein Gott, sind die Engel nicht alle pädagogisch? Natürlich sind sie alle pädagogisch, ja. Jetzt könnte sofort die zweite Frage kommen. Gibt es Engel? Also wenn man den augenblicklichen Trend auf dem Buchmarkt folgen darf. Jede Menge. Ja, jede Menge. Das Thema der Engel haben Lektoren in die Hand bekommen und es ist kein Ende in Sicht. Ja. Ja, wir tanzen den Engel Bossa Nova, oder? Ja, es gibt Engel-Elixiere. Ja? Da musst du dich mit einschmieren, oder deine Kinder, oder die Oma, oder die kranke Tochter. Also, wunderbar. Ja? Es gibt, ich hatte neulich die Idee, Engel-Urin. Haben alle Esoterik-Buchläden abgewinkt, haben gesagt, nee, das geht nicht, noch nicht, aber wer weiß, in 3 Jahren. Da haben wir schon alles von Engeln. Ja? Wir haben Engel-Essenzen, wir haben Engel-Schweißtropfen, aus dem Grabtuch von Turin, da gibt es ja noch ein paar andere Grabtücher, rausgewrungen und dann nach homöopathisch verschüttelt. Also da haben wir unheimlich viel, warum nicht auch Engel-Urin? Die Frage ist nur, wo kriegen wir ihn her? Also ob das eine Rolle spielt, ich meine, ihr seid ja wirklich naiv, nicht? Als ob das im esoterischen Buch oder Fachhandel irgendeine Rolle spielt. Ja. Es gibt nur noch ein Thema, das gerade von den Engeln getopft wird, ist auch ein Neptun-Engel 2012. Reiner Neptun. Ja. Es ist ganz sicher, 2012 gibt es entweder den Polsprung oder ich krieg Blähungen oder sonst irgendwas Furchtbares. Ja, ja sicher. Also unaufhörlich meine ich jetzt, ja, mit den Blähungen. Oder beides, Polsprung mit Blähung. Das wird eine interessante Welt. Wow. Ja, ist auch Neptun, reiner Neptun. Reiner Neptun. Das heißt, reiner Neptun heißt, ich mache euch lächelnd etwas vor. Etwas vor, was nicht stimmt. Zurück zu meiner Frage, gibt es Engel? Natürlich gibt es Engel, aber die treiben sich nicht in esoterischen Büchern rum, ganz sicher nicht. Ja, das verhindert er schon. Ja. Der Uranus sagt, wenn du dieses Buch über Engel gelesen hast und jetzt den Michael als deinen Freund wählst, als deinen geheimnisvollen Sexualpartner in der Tiefschlafphase, könnte der Irrtum sein. Könnte, ich meine, man muss das nicht wörtlich nehmen, ja, aber könnte. Ja. Ja. Aber trotzdem, es gibt Engel, selbstverständlich gibt es Engel. Es gibt auch Vampire, hier ist einer. Gibt es auch. Real aus Fleisch und Blut oder so, der dir dann gegenübersteht? Wahrscheinlich eher nicht. Aber Tatsache ist, wir wissen auch darüber nichts. Wir wissen nur, in der Seele als Archetypus gibt es Engel. Und es gibt auch Vampire. Und es gibt auch Einhörner, die gibt es alle, als Archetypen gibt es sie, real? Ich weiß nicht. Es gibt einige tausend Bilder von Einhörnern, sind die Bilder nach der Natur gezeichnet? Weil es ist einfach, ja? Es ist ein Pferd mit so einem Bolzen hier. Das ist ja nun leicht gezeichnet, nicht? Aber hat schon mal jemand eins gesehen? Hat schon mal jemand einen Engel gesehen? Bitte, die heilige Theresa, nicht die Theresa, die Theresa von Konnersreuth, die brauchte nur an die Wundmale von Jesus zu denken, schon fing sie an zu bluten. Das ist eine tolle Leistung, finde ich, ja? Wirklich eine schöne Leistung. Das ist so ähnlich wie Telefonbücher auswendig lernen. Das ist auch eine Leistung, ja? Aber das ist ja, hat ja gar nichts zu tun mit Engeln. Gar nichts, auch nicht mit Einhörnern. Ja? Auch nicht mit dem Nagel von Jesus. Leider. Außer Bedacht. Geistig. Und geistig gibt es riesige Dinge. Ja. Kurzum, ich bringe das jetzt mal kurz auf einen Nenner. Es ist das Reich der Träume. Es ist das Reich der Welt hinter der Welt. Es ist auch das Reich der Toten, wo sie hingehen. Allerdings nur die Tote, von denen wir uns noch nicht mit Liebe verabschiedet haben. Hat aber nichts mit dem Himmel da oben oder da unten oder da zu tun, sondern nur mit hier. Nur mit hier. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren erfahren, nachdem ich geforscht habe über meinen Vater und nachdem ich viele Dinge über meinen Vater gehört habe, und nachdem mir eine gütige Frau als Abgesandte des Schicksals den handgeschriebenen Lebenslauf meines Vaters hat zukommen lassen. Die war in der Personalabteilung des großen Industriebetriebes, wo mein Vater angestellt war, was ich auch erst viel später rausbekommen habe, und hat mir, weil ich sie angerufen habe, ich hatte so viel Freude daran, dass ein erwachsener Mann auf die Suche nach seinem Vater geht. Da war diese damals, 60 oder 65-jährige Frau, da war die so verzaubert, dass sie gesagt hat, ich mache Ihnen eine Kopie. Und dann hat sie überlegt und hat gesagt, ich habe mit der telefoniert. Ja? Dann so, was soll's denn, ich schicke Ihnen die Unterlagen. Ich sage, aber können Sie doch nicht einfach rausgehen. Der ist seit 15 Jahren tot. Der kräht doch kein Hahn mehr nach seinem Lebenslauf oder seinem Bewerbungsfoto oder seiner handgeschriebenen Bewerbung und so weiter. Ein Lebenslauf, ja, von meinem Vater. Und da habe ich erfahren, dass ich einen Bruder habe, der sehr viel älter ist als ich. Der 1930 geboren ist, das erste Kind meines Vaters. Allerdings gestorben ist in 3 Jahren, ich glaube, an Diphtherie oder so, ja. Und das heißt, der hatte noch keinen guten Stand bei mir. Ich wusste nichts von ihm. In meiner Seele war der noch nicht gesehen und noch nicht verabschiedet. Ja, da musste ich das halt irgendwann in der Aufstellung machen. War sehr ergreifend, fand ich. Und wie hieß der? Natürlich hieß der Peter. Und warum hieß der Peter? Meine Mutter wusste von ihm. Die hatte gar nichts mit ihm zu tun, ja? Der Vater dieses Kindes war ihr Geliebter für 4 Wochen oder 4 Monate, ich weiß nicht ganz genau. Und dann hat sie aus Liebe zu ihm und zu Ehren des Kindes, das er verloren hatte, ihrem dann ankommenden Kind den Namen gegeben, dieses Toten. So. Könnte man ja sagen, ach, das ist ja schön. So schön ist es nicht unbedingt. Schön ist es erst in dem Moment, in dem ich weiß, welchen Namen ich trage und damit wieder ein Stück meines Individuationsweges eine kleine Schleife gezogen hat und gesagt, oh, jetzt weiß ich. Ich heiße Peter aus der Liebe meiner Mama zu diesem Mann und seinem viel zu früh gestorbenen Kind. Ich finde, das ist ein schöner Auftakt für einen Namen. Ja? Mein Bruder. Ja. Mein älterer Bruder. Ich habe ja auch einen jüngeren Bruder. Ja? Gut. Zurück zum Himmel. Zurück zum Thema des Traumes. Jetzt bringen wir noch ein paar andere Worte ins Spiel. Zur Illusion. Jetzt könnt ihr ja fragen, Moment, du hast doch hier schon beim Pluto sowas Ähnliches gesagt. Ja, sowas Ähnliches. Da habe ich aber nicht die Illusion gesagt, sondern da habe ich gesagt, die Idee. Da habe ich gesagt, die Vorstellung und die Handlung, die aufgrund der Vorstellung erfolgt. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin eine junge Frau oder auch nicht mehr so jung, sagen wir 40, und meine Vorstellung ist, ich weiß definitiv, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, dass Richard Gere nur eine einzige Frau richtig lieben kann. Und das bin ich. Und ich weiß definitiv und ganz genau, dass ich nur einen einzigen Mann lieben kann. Tief, abgrundtief. Und das ist Richard Gere. Und dann fahre ich nach New York. Und heute im Zeitalter des Internets kriege ich ja jede Adresse raus. Und dann setze ich mich vor seine Tür, ziehe meine nette Leopardenhose an. Ja, die Geschichte beim Stern. Ich habe die Frau da abgegeben. Die hatte ihr Leopardenkostüm an. Die hat sich vielleicht gedacht, wenn sie so vor seiner Tür steht, sagt Richard, da bist du ja endlich, so wie Gurus. Gurus sind ja schlimm. Wann immer einer zu dem Guru kommt, sagt der Guru, schaut sie an und sagt, endlich bist du da. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf dich gewartet habe. Natürlich. Ich. Und da denkt die Frau, ja, ich gehöre ihm, er gehört mir und wir beide essen Cadbury oder das war irgend sowas. Nein. Und wir beide sind, das Wort, das dann kommt, ist karmisch. Schon unglaublich lange miteinander verbunden, nicht? Das sind die Seminarleiter, die dann an Bäume Plakate schicken, komm in mein Seminar, du findest dein seelisches Dual. Bring eine kleine vegetarische Mahlzeit mit. Ja, sicher, natürlich, ja, aber ja. Das ist Neptun, reiner Neptun. Die Täuschung, die Illusion. Ja. Was ich geträumt habe von Frauen in frühester Jugend, das fing mit 6 an, als ich das erste Mal mit meiner Mama in einen Film durfte. Hans Hass, Manta, Teufel im Roten Meer. Weiß ich noch wie heute. Ich bin immer noch in dem Kino. Ja. Aber nicht wegen dem Manta, der ging mir doch sowas von einem Dings vorbei, nicht? Sondern als dass ich das erste Mal die Frau meines Lebens erblickte. Lotte Hass. Der kleine Peter ist immer noch da, gell? Ja. Lotte Hass. Warum war sie die Frau meines Lebens? Weil sie, beziehungsweise ihr Haar, neptunisch im Meerwasser waberte. Wenn sie so mit ihrem Dings auf dem Rücken so durch das Rote Meer und die Haare lockig, lang, wabernd, als wäre es eine Qualle für sich selbst. Habe ich gewusst, die wabert auf mich zu. Ganz klare Sache. Ich war nur noch nicht alt genug. Also so fing das an. Ich erspare mir die Reste, ja. Also die nächsten Stadien, die das durchlief. Alles neptunisch. Natürlich. Wunderbar, aber herrlich. Ich träumte von Lotte. Manchmal glaube ich, träume heute noch von ihr. Jetzt habe ich gelesen, das wird verfilmt. Hans Hass und Lotte. Hans Hass ist gleich Brad Pitt und Lotte ist, ich weiß nicht wer. Habe ich gesagt, also da, ich könnte ihn erschießen, den Brad Pitt. Also allein dafür, ja. Gut. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und das stimmt. Natürlich. Es ist das Reich der Träume, das Reich der Illusionen und das Reich der Geheimnisse und Gespenster. Ja. Und natürlich auch das Reich der Lügen. Oh ja. Der Lügen. Ja doch, ich muss die Geschichte noch mal erzählen. Ich bin sicher, ich habe sie schon erzählt, aber sie ist so eindringlich und sie macht viel mehr als viele theoretische Seiten Papier klar, was die Lüge, was das bedeutet, Lüge. Ja. Ein 40-jähriger Österreicher, Innsbruck war, glaube ich, ja, saß in Frankfurt in der Praxis, hat gesagt, Orban, ich fragte immer, haben Sie ein Thema mitgebracht, worüber möchten Sie mit mir sprechen, was ist Ihr Anliegen? Ja, Herr Orban, ich habe meine Frau, gell, die ist jetzt, die hat sich selbst in die Psychiatrie eingeliefert. Ich sage, aha, was hat sie? Ja, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich daran mitbeteiligt, aber ich weiß nicht wie. Und der hatte Neptun im ersten Haus, nur mal als Beispiel. Na ja, gut, habe ich eben gesagt, okay, und dann ist da ein Gespenst, es ist da ein Geheimnis, es ist da, haben Sie Ihre Frau betrogen? Und das geheimlich zu halten, ja? Nein, das würde ich nie tun. Ich habe mit ihr drei Kinder, also ich würde sie niemals betrogen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, ich bin selbst in diesem Esoterikbereich und weiß immer, die Klienten, die kommen, sind nein, auf keinen Fall. Ich betrüge meine Frau nicht. Okay. Und dann habe ich so drumherum geredet und habe gesagt, pass mal auf, da ist ein Gespenst. In deinem Leben gibt es ein Gespenst. Und mein Verdacht ist, deine Frau ist diesem Gespenst begegnet, aber da sie nicht weiß, was da los ist, hat sie gesagt, irgendwie, ich kann nicht anders. Ich muss. Und sie hat sie nicht verlassen, sie ist erstmal in die Psychiatrie gegangen. Vielleicht brauchte sie dann auch einfach mal eine Pause. Und dann habe ich ihm ein paar Beispiele genannt für ein Gespenst. Man hatte lange überlegt und hat gesagt, diese Gespenster gibt es übrigens, die sind weit verbreitet. Ja, sagt er, einmal in der Woche gehe ich, ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt, bei uns in Deutschland heißt es Dr. Müllers Sexboutique. Kennt ihr, gibt es sicher in Österreich genauso. Also das ist ein kleines Kaufhaus und da gibt es alle möglichen Pornofilme, Pornomagazine, Dildos und sonstige Gebrauchsgegenstände für den täglichen Sexual, was immer man da so macht. Ja, ich sage, und was machen Sie da? Ja, da kaufe ich mir, dann gucke ich mir die Frauen, die Zeitschriften durch, die Pornozeitschriften. Und in der Regel suche ich mir eine dieser Zeitschriften raus, wo eine Frau, eine Frau, die mich besonders anspricht, sozusagen ihre pornografischen Aktionen durchführt. Zwar wäre so meine Lotte Hass gewesen, ja, aber er hatte das gefotografiert so. Ja, ich sage, und? Ja, dann kaufe ich das Heft und dann gucke ich mir das oft an. Und wenn es dann Samstag, nachdem die Kinder im Bad, also gebadet sind und auch im Bett, Samstag, dann gehe ich immer zu meiner Frau, so, und dann kuscheln wir. Kuscheln hat er nicht gesagt. Kuscheln sagt ein anderer, das ist aber auch nicht so, nicht kuscheln, nicht? Wir nennen es nicht beim Namen, wir nennen es, ist liebevoll neptunisch, ja, so. Ja, und weiter. Ja, und da, wir haben dann Sex. Ich mache dann das Licht aus und dann stelle ich mir vor, ich schlafe nicht mit meiner Frau, sondern mit dieser Frau da aus dem Pornomagazin. Stellen Sie sich vor, wie gesagt, Ihre Frau würde nicht in dieser gleichen Situation nicht mit Ihnen schlafen, sondern mit Bruce Willis. Also ich meine, sie sieht schon, es sind Sie, aber sie denkt sich, es wäre Bruce, wie er gerade New York in der U-Bahn gerettet hat und Schweiß überströmt, in ihre Arme sinkt und sie bringen bei ihm die Vöglein zum Singen oder irgend sowas. Ja? Wie würde sie das treffen, wenn ihre Frau jetzt nicht mit Ihnen Sex hat, sondern mit Bruce Willis? Dann sagt er so ganz naiv daher, ich glaube, da werde ich verrückt. Das sehen Sie, das glaubt Ihre Frau auch. Und deshalb hat sie sich in die Irrenanstalt einweisen lassen. Die ist nicht verrückt. Die wird nur mit ihrem Gespenst nicht fertig. Dann hat er gesagt, ja, was soll ich denn da machen? Ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie man mit Gespenstern umgeht. Ein Gespenst ist etwas, also ein Gespenst ist immer eine Lüge. Ob man die Lüge ausspricht oder nicht, ist völlig wurscht. Aber wenn ich als Mann mit einer Frau schlafe, die ich vorher in den Fotos eines Pornomagazins gesehen habe, in Wahrheit aber mit meiner Frau, dann erzeuge ich eine Lüge, ein Gespenst. Ich muss ihr gar nicht sagen. Nichts muss ich ihr sagen. Wäre nur ganz gut, die Frau würde dann nicht mit Namen benannt Jessica und ich würde dann zu meiner Frau Jessica sagen. Das würde zumindest ja die Lüge ein wenig entlarven. Ja? Ja, was soll ich machen? Da habe ich gesagt, ich will dir mal sagen, was Lüge bedeutet. Ich mache das mal an diesem Paar, ich mag die beiden, ich kenne die schon lange, die können das vertragen. Eine Lüge, egal ob er ihr eine Lüge oder sie ihm eine Lüge erzählt, erzeugt, bleiben wir bei Dr. Müllers Sexboutique, erzeugt eine unsichtbare Gestalt hier zwischen. Wie eine dieser notorischen Sexpuppen, kennt ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr keine, aber ihr kennt sie. Ihr wisst, das sind diese Plastik irgendwie voluminösen Frauen mit riesen Brüsten, aber sie sind noch nicht aufgeblasen. Ja? Da liegt nur so eine Felle dazwischen. Und wenn er jetzt, oder sie ihm, die Lüge erzählt, gibt er in diese Puppe ein bisschen Luft. Was nichts anderes heißt, als jetzt dehnt sie sich etwas aus. Ja? Aber bei einer Lüge bleibt es ja nicht. In dem Fall von diesem Mann, der bei mir war, musste er ja seine Frau jeden Samstagabend anlügen, mit wem er jetzt ins Bett geht. Es war auch jedes Mal eine andere. Er hat sie ja nicht nur mit der einen betrogen, er hat sie ja mit 30 betrogen. Ich meine, ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Das sage ich jetzt nur hier aus didaktischen Gründen. Und jedes Mal, wenn er wieder mit ihr pennt, geht, wird die Puppe größer und größer. Und das ist das Thema einer Lüge. Das ist das Thema. Und irgendwann sitzen die nach anderthalb Jahren, wo er oder sie das entdeckt, Brad Pitt oder diese Frau aus dem Magazin, sitzt da so ein fettes, aufgeblasenes Lügenmonster zwischen ihnen. Ja, aber was soll ich machen, sagt er da. Ich sage, es ist ganz einfach. Sie nehmen eine Stecknadel. Ja, sagt er, die bringt mich um. Ich dachte, ja, das kann passieren. Aber sie ist sofort geheilt. Sie ist sofort geheilt. Ja, was kann das? Der fing gerade an zu stottern. Ja, aber es kann sein, dass die mich verlässt. Ja, ich sage, das Risiko müssen sie eingehen. Das kann niemand ersparen, nicht? Ja, und wenn ich das jetzt nicht mehr mache, ich sage, ja, dann bleibt die Puppe in der Größe sitzen. Sie wird dann nicht größer, aber kleiner wird sie auch nicht. Und so ist er nach Hause gefahren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob der das tut, was ihm der Therapeut empfiehlt, wenn er mich schon fragt, sage ich, Gegner, Pum. Ja? Ich sage ja nicht, du musst das tun. Ich sage nur, wenn du diese Puppe, die du selber aufgepustet hast, loswerden willst, diese Lüge, diese Illusion, diese Täuschung, dieses Gespenst, dann musst du die Luft rauslassen. Und das geht nicht dosiert so. Nein. Das glaubt man dann nicht. Das ist der Versuch, Gras drüber zu... Nein, das geht nicht. Da er nur zu einer Beratung da war und dann wieder zurück nach Linz oder Innsbruck gefahren ist, mein Gott, weiß ich nicht, was geschehen ist. Aber ich fand es toll, dieses Bild, das auf einmal da war. Ja, er war in Dr. Müllers Sexboutique, ich bin auch gleich in Müllers Sexboutique rein und habe diese Puppe rausgeholt. Ja, und habe sie zwischen die beiden gesetzt. Nicht real, aber in meinem Inneren. Ja. Gut. Also, das Thema, die Illusion, die Täuschung, die Lüge, die Anderwelt und auch alle Hilfsmittel, die man braucht, in diese Welt zu betreten. Sprich, Drogen in jeder Form. In Form von Tabletten, in die man sich hineingewöhnt hat, also wo man abhängig von geworden ist. In milder Form von Haschisch, Marihuana. Ja, ist auch eine Lüge. Haschisch oder Marihuana lügt dir die Welt in einer bestimmten konfliktlosen Weise zurecht. so wie sie dir nach dem Marihuana, nach der Zigarette erscheint, ist sie nicht. Sie repräsentiert dir eine Welt durch den Schleier der Marihuana, der Haschisch-Lüge. So. Und dann gibt es noch einige Drogen, die dir nicht nur die Welt zurechtlügen, sondern die dich auf einen Fluchtweg von der Welt bringen in eine vermeintlich andere Welt. Morphium ist nicht gar so dramatisch, Heroin ist ziemlich dramatisch, Crack ist sehr dramatisch und da gibt es heutzutage noch, ich kenne mich nicht besonders aus, es gibt jede Menge Designerdrogen, da bist du pausenlos, da tanzt du auf einem Seil in 30 Meter Höhe, ja, und ein falscher Schritt und du bist tot, ja, so gut, aber mein Gott. Letztlich wird man feststellen, dass diese Drogen, wenn ihr mal, der Engel hat eine kleine Schüssel und aus dieser Schüssel gießt sie Wasser. Das wird immer gern verwechselt mit dem Wassermann, ist aber nicht. Der Engel macht nur eins, er macht die Welt opak. Er macht einen Nebelschneier, einen Schleier über die Welt. Die Welt wird anders. Die Welt ist nicht so, wie sie real ist. Im Grunde genommen lügt der Engel für mich die Welt zurecht und macht aus der Welt eine illusorische Veranstaltung, einen Traum. Und was für einen Sinn hat das? Nun, es hat dann an den Sinn, dass du weißt, die Welt ist nicht alles, was es gibt. Es gibt noch eine Welt hinter der Welt. Zum Beispiel, du betrittst diese Welt jede Nacht in der Tiefschlafphase. Wir wissen über diese Welt herzlich wenig. Es gibt esoterische Experimente, die sagen, wenn du durch die REM-Phase, das ist ja die Traumphase, durchstartest in die Tiefschlafphase, was jeder von uns 3 oder 4 Mal in der Nacht tut, in dieser Tiefschlafphase hält man sich zwischen 3 und 10 Minuten auf, 10 ist schon außergewöhnlich, sagen wir 3 und 7 Minuten aus, aber in der Tiefschlafphase sind diese 7 Minuten, was wir hier manchmal in 30 Jahren erleben. Ja. Da ist die Zeit eine völlig andere, so wie in Trance die Zeit eine andere ist. Ja. Apropos Trance ist auch dieses Thema. Ja. Ein guter Freund von mir, der meine Freundin Doris, die vor einer Drogerie und da waren diese ganzen schönen Wässerchen, ja, von Job und von Dior und wie sie alle heißen, die, ja, und die schaute sich das alles so an, die Birgit, und hat dann gesagt, das ist ja toll, dieser Pluto in allen Tuben. Ja, hatte sie recht, ja. Und wenn man einen Schritt weiter geht und hat diese ganzen Drogen, ist Neptun in allen Tuben. Und wenn man in Trance, das war der Ausgangspunkt, dieser Freund hat alles im 12. Haus. Sonne, Mond und Sterne, wenn man so will. Ja? Der hat nur seinen Aszendenten. Also Aszendent ist Krebs, aber der Mond ist in 12, die Sonne ist in 12 und dann noch 4 weitere Planeten ist in 12. Als der das erste Mal eine Trance entdeckte, war es um ihn geschehen. Seitdem tranzt er nur. Ja, aber der macht damit, der unterhält damit eine ganze Schule mit den Trancen. Der kommt rein und sagt, so, jetzt erzähle ich euch was über Homöopathie, aber das ist gar nicht so wichtig, wir machen gleich eine Trance dahin. Und dann werdet ihr merken, was dieses Mittel, was Laches ist, bedeutet. Wir machen eine Trance, schließt deine Augen und schon geht ein Trance mit den Leuten. Das war so schön mitzuerleben, wie jemand im 12. Haus seine Berufung findet, indem er die Augen schließt und in die Welt der Trance geht. Herrlich. Wenn man den ganzen Tag in der Tiefschlafphase leben könnte, für Neptun ja ein Segen. Ja, brauchen die überhaupt keine Mittel. Ja. So. Ja. Er ist also auch der Hüter der Lüge. Der Hüter, der dir auch gerne ein X für ein U vormacht. Er ist sozusagen, und bitteschön, das ist nicht der Engel da oben, Michael, Gabriel, Uriel, wie sie alle heißen, die Jungs und Mädels aus unseren Katechismen. Nein, nein, das ist ein Teil in dir. Wenn es überhaupt einen Engel gibt, dann sitzt er in dir. Und manchmal kann es gut sein, wenn ich channel. Ich mache das nicht, weil irgendwie hatte ich keinen Bock dazu. Jeder, der channelt, channelt sich hin zu ihm. Ich habe mal vor, es muss 50 Jahre her sein, da war mein großes Vorbild oder mein großer, ich war ein Fan, beinahe hätte ich gesagt, wenn das möglich wäre, ich wäre ein Groupie von Jerry Lewis geworden. Ja? Dieser Komiker. Ja? Das war eher ein so einer. Aber ich bin auf ihn aufmerksam geworden in einem Film, der Film hieß Maler und Mädchen. War die erste Rolle von Shirley MacLaine überhaupt. Da spielte sie ein Model, das sich immer irgendwelche Kostüme anzog und ein Comiczeichner stand für irgendeine Superfrau. Warum ich das erzähle ist, Jerry Lewis hatte einen Freund, der wurde immer gespielt von Dean Martin, und der Dean Martin war derjenige, der die Comics aufschrieb. Nicht zeichnete, er schrieb sie. Man muss ja erst ein Skript haben. Und da er selber ein völlig hatte keine Fantasie, er wusste, dieser Freund, nach 3 Stunden Schlaf betritt er die Tiefschlafphase und dann passierte Folgendes. Dann stand der Jerry Lewis auf mit offenen Augen, gab Super, reitet auf seinem weißen Pferd über die Milchstraße. Da, Vinzenz der Falke, stürzt sich auf Graf Super. Und er saß da und schrieb das alles auf. Und malte dann über diese Geschichten von Graf Suva und Vinzenz den Falken eine Comicgeschichte. Die wurde dann gezeichnet, war ein Riesenerfolg. Alles bloß, weil sie immer so, Graf Suva, sind heute unsere Channel. Ja. Die träumen nicht mehr von Graf Suva von der Milchstraße und Vinzenz den Falken, sondern die träumen von, ich weiß nicht was, Teresa von Avila redet gerade zu ihnen, oder der Suma Sama Sanat Kumara von der Weißen Bruderschaft aus Peter Goize. Und wie diese Jungs und Mädels alle heißen. Da werde ich nie vergessen, ein Plakat, was ich gelesen habe in Frankfurt vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren, da war das Channel gerade erst aus der Taufe gehoben. Hans Rüdiger Schleißheim channelt die Jungfrau Maria im Volksbildungsheim. Das ist Esoterik. Das ist Esoterik. Ja. Aber das geht ja noch weiter. Mittlerweile channeln 3 die Jungfrau Maria und verklagen sich untereinander. Weil deren Jungfrau Maria ist reine Türk, also rein getürkt. Gelogen. Und deine Jungfrau Maria, die ist so edel und so. Dass man so barbarisch sein kann, sowas zu sagen. Ich weiß, gut. Graf Suva. Mittlerweile gibt es auch 4 Leute, die channeln C.G. Jung. Und schreiben Bücher drüber. Also nicht schlecht. Nicht? Aber ich verstehe, wir haben 18 Bücher von C.G. Jung. Warum müssen wir noch 30 weitere haben? Also, na gut. Zum Abschluss, ich gebe euch eine Lektion. Lektion weiß ich nicht. Ich probiere das aus. Ich habe es noch nicht in dieser Form ausprobiert. Ich probiere es aus. Also, aber vorher möchte ich noch über dieses Reich 2 Sätze sagen. Nämlich, wenn ich ein Neptunier bin, gibt es, hier haben wir gesagt, gibt es Tote, die aus besonderen Gründen, aus der Norm herausfallenden Gründen, aus Verrücktheitsgründen noch nicht gesehen wurde. Hier gibt es Tote, die sind nicht gesehen worden. Zum Beispiel Rilke hatte eine Schwester. Die Schwester ist im Alter von 3 Jahren gestorben, da war Rilke noch gar nicht auf der Welt. Ein Jahr später war Rilke da. Nicht nur, dass er die Kleider seiner Schwester auftragen musste, es gibt mehrere Kinderfotos von Rilke, wo er in den Kleidern seiner Schwester rumstand. Wobei das ist ja in der Zeit, was weiß ich, 1890, kein besonderes Delikt. Viele Mütter haben ihre Knaben erstmal in Frauenkleider gesteckt. Ob das so gesund ist, ist eine zweite Frage, es sah einfach viel süßer aus. Ja. Aber dass sie ihn dann noch Maria genannt hat, das erinnert mich so ein bisschen an meinen Bruder Peter und mich Peter, ja? So ein bisschen. Aber Rilke war sein ganzes Leben lang mit den Engeln verbandelt. Es gibt ein Gedicht, ich werde das jetzt hier nicht weiter vortragen, das habe ich glaube ich schon mal getan. Ich ließ meinen Engel lange nicht los. Allein diese Zeile eines Gedichtes heißt, da ist im Himmel jemand, ich kann den nicht loslassen. Er hätte noch dazu sagen können, ich weiß noch nicht mehr, wer das ist. Aber ich lasse ihn trotzdem nicht los. Seine Schwester. Vincent van Gogh hatte einen Bruder. Der könnte das genauso machen. Der könnte genauso sagen, ich ließ meinen Engel lange nicht los. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt auch in den Himmel. Hat ein Gewehr genommen, hat sich erschossen. Ging zu seinem Bruder, der ein Jahr vorher gestorben war, den er gar nicht gekannt hatte. Elvis Presley, ähnlich, hat einen Zwillingsbruder. Ja, der bei der Geburt gestorben ist, wahrscheinlich, konnte auch kurz vorher sein. Ja. Elvis fuhr sein ganzes Leben lang auf seine Tourneen und hatte immer ein zweites Bett da. Da durfte aber nie irgendeine seiner Groupies-Mädels drin schlafen, sondern das war immer nur für seinen Bruder. Jesse hieß er, glaube ich, Jesse oder Aaron, eins von beiden, ich habe es vergessen. Und irgendwann mit 42 hat er dann gesagt, ach, weißt du was, Jesse, jetzt hab keine Lust mehr, jetzt komme ich auch. Und stirbt auf der Toilette, auf seinen Knien das Buch, das Grabtuch von Turin, über dieses ominöse Tuch, in das unser Herr Jesus eingewickelt sein würde, werden müsste. Ja. Also, Neptun Aszendent, also Entschuldigung, Fischer Aszendent, Herrscher von 1 in 12, Herrscher von 1 im Zeichen Fische. Würde ich prüfen, ob es irgendwo noch einen Toten gibt, von dem ich nichts weiß, der muss gar keinen schweren Tod gehabt haben. In der Regel ist es ein totes Geschwister. Muss aber nicht von mir sein. Kann auch von meiner Mutter, meinem Vater sein. Kann auch über diese Toten wird nicht gesprochen, das wurde über die anderen auch nicht. Über die wurde nicht gesprochen, weil man sich über sie geschämt hatte. Wenn ich einen Onkel hatte, der damals, weil er schwul war, ins KZ kam und dann elendig nicht erschlagen worden ist, dann wird keiner in meiner Familie über diesen Onkel sprechen. Warum nicht? Weil er schwul war. Man hat sich geschämt. Hier schämt man sich nicht. Hier ist zu viel Schmerz verbunden. Zu viel nicht gelebte Trauer, zu viel nicht geweinte Tränen verbunden, dass dieses Geschwister gestorben ist. Ja. Also es ist kein ausgegrenzter Toter, sondern es ist ein Toter, über den nicht gesprochen werden kann, von dem kein Bild an der Wand hängen darf, weil jedes Mal, wenn die Oma oder die Mutter darauf guckt, schwimmt sie vor Tränen davon. Also warum sollte man das hinhängen? Aber das schlägt auf die späteren durch, manchmal eben mit einem Fischer-Aszendenten, weil einer sagt, der Neptun, einer muss sich um das Kind kümmern und einer muss dieses Kind wieder vor das Antlitz der Familie bringen. Dass man diesem Kind sagt, und damit meine ich nicht das richtige Kind, das ist ja schon seit 100 Jahren tot, verweht, verwest. Aber das Kind in der Seele, der Sippe, das. Diesem Kind den einfachen Satz sagt, es gibt dich und du gehörst dazu. Das reicht. Dann freut sich das Kind, in meiner Seele freut sich dann. Ja. Ja, aber wegen Abtreibung kriegst du keinen Fischaszendent, auch nicht dein Kind. Nein, nein. Aber natürlich, Abtreibung ist noch eine, aus einem anderen Grund. Hier war der Grund, man schämt sich. Hier war der Grund, man hat zu viel Trauer noch. Bei Abtreibung ist es ähnlich. Dieses Kind braucht noch auch deine Tränen. Das heilt in deiner Seele. Es bleibt. Also nur mal einen kleinen Satz, der jetzt gar nichts mit dem Thema Netze zu tun hat. Auch doch, vielleicht noch ein bisschen. Es bleibt. Das abgetriebene Kind stirbt natürlich. Der Körper ist tot. Aber die Seele oder der Geist des Kindes. Geist des Kindes ist ja, wenn du die Mutter bist, du weißt von dem Kind und du hast ein Gefühl dafür und du weißt, was der Arzt getan hat, um das Kind zu töten. Aber der Arzt hat es ja gar nicht getötet, du hast das Kind getötet. So, du bist da hingegangen, hast gesagt, hier töte das Kind, damit bist du. Du bist kein Mörder. Das wäre jetzt die falsche Sprachregelung. Aber du hast es umgebracht, das Kind, du hast es getötet, ja. Und da kann man was tun. Dieses Kind kann man nochmal anschauen und ihm Frieden geben und damit sich selbst Frieden geben. Als Mutter und, wenn man davon weiß, auch als Vater. Wenn man nicht davon weiß, ja, ein Geschwisterkind auch. Wenn es erwachsen ist, sollte es doch ein bisschen. Wenn es Kind ist, sollte man es nicht fragen. Das belastet das Kind zu sehr. Dann kommt das Kind auf die Idee, dich zu fragen, sag mal, wieso hast du denn dieses Kind abgetrieben und nicht mich? Vielleicht wäre das viel besser gewesen, wenn du mich abgetrieben hättest. Das sind die Dinge, da weckt man irgendwelche komischen Assoziationen, ja? Würde ich nicht tun. Gut. Ich möchte noch eine kleine Übung machen mit euch, ganz und dann ist Schluss. Kleine Übung. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht in einer so großen Gruppe. Es setzt einigen Mut voraus. Ich sage euch, wie ich auf meinem Neptun mal wieder auf eine ganz bezaubernde Weise getroffen bin. Ich war auf Lanzarote, war oft auf Lanzarote, da gibt es ein wunderschönes Zentrum mit furchtbar vielen Seminaren und eines Tages war ein Mann da, den ich bis heute noch sehr schätze, Michael Vetter. Der ein oder andere von euch wird den Namen schon mal gehört haben. Er ist ausgewandert nach Japan, weil er unbedingt ein Mönch werden wollte. Ein Zen-Mönch. Die haben ihn auch genommen in dem Kloster. Nach 10 Jahren war er der Abt des Klosters. So ein Mann ist der Michael Vetter. Und der hat in Japan etwas kennengelernt, was hier im Westen keiner kannte. Vor 30 oder 35 oder 40 Jahren. Nämlich das Obertonsingen. Obertonsingen. Und ich habe die Freude gehabt, bei einem Seminar mitzumachen, wo wir gelernt haben, Oberton zu singen. Ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt kann, also das waren nur 3 Tage, also das ist ein bisschen wenig, um das zu lernen. Aber ich habe etwas verstanden dabei, nämlich diese Thematik Sonne, Neptun, eine Thematik, ja, also ich rede immer so viel daher, ich male es mal auf, das ist mein Horoskop, so. Und hier oben am MC steht meine Sonne, dick und fett, und mein Neptun, ebenso dick und fett, in einem Orbit von noch nicht mal, ich weiß nicht was, 30 Minuten oder so. Also nicht mal 1 Grad. Ja? Das heißt Sonne, Neptun. Und das bedeutet, wann immer ich in mein Ego gehen will, sagt der Neptun, langsam. Du kannst nicht so, wie du das willst. Ja? Denn der ist ja auch sozusagen ein Abgesandter des Schicksals. Und der Neptun sagt zu mir, Peter, warte doch mal. Ja, du möchtest in die Disco gehen und möchtest eine Frau kennenlernen und möchtest gleich wieder heiraten. Warte mal. Ja, kann schon sein, dass ich dir sage, wann es soweit ist. Aber wenn du, solange du so losgehst, kriegst du Ärger. Hier war es jetzt das Thema des Obertonsingens. Und der Michael Vetter sagte Folgendes. Er hat gesagt, pass mal auf, um Obertöne zu singen, muss man ins Singen gehen, ins kraftvolle, starke Singen. Man muss etwas tun, sagt er. Ich mache euch das mal vor, sagt er. Und dann fing er an. Und das mache ich, weil wir das auch gleich mal üben werden. Ich sage noch was dazu. Man singt nicht etwa Worte. Man singt nicht etwa irgendwie, was weiß ich, im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit es, in der Schweiz sind das. Nein. Man singt einfach irgendwelche Töne. Ah, oh, i, am besten macht man das noch mit den Händen. Oh, i, oh. Egal. Mit der Stimme. Und wenn man das ganz deutlich mit seinem Ego tut, aus Kraft, dann kann es sein, bei den Tönen, sagt er, die ich euch vorgebe, dass aus einer geheimnisvollen Quelle sich auf einmal ein anderer Ton aufschwingt auf das, was ihr ganz bewusst tut. Als würdet ihr auf einmal sozusagen einen Mitesser bekommen, einen Mitfahrer bekommen. Und das ist der Oberton. Aber, sagt er, das zentrale Anliegen ist, dieser Oberton kommt umso eher, je weniger ihr ihn machen wollt. Das ist so ungefähr wie die Anweisung von einem Guru. Osho, habe ich euch vielleicht auch schon mal erzählt, Osho hat gesagt, Leute, Erleuchtung ist furchtbar einfach, richtig einfach. Eigentlich seid ihr schon erleuchtet, ihr habt es noch nicht gemerkt. Ja, meditiert weiter und macht Kundalini und Nada Brahma und dynamische Meditation, ist alles ganz schön gut. Irgendwann seid ihr erleuchtet. Das war seine Predigt über 20, 30 Jahre, ja. Und im 24. Jahr hat er gesagt, ach übrigens, ich habe noch was vergessen, was zu sagen. Die Erleuchtung gilt alles, was ich gesagt habe. Ihr werdet erleuchtet, wenn ihr richtig euch ganz hingebt der Meditation und so weiter. Aber eins habe ich vergessen, euch zu sagen, ihr dürft nicht erleuchtet werden wollen. Sanyasin, also die Schüler von Bhagwan, sind mit die klügsten Kerle und Mädels und Jungen, die ich kenne. Die klügsten. Haben alle abgeschlossenes Hochschulstudium und so weiter, ja. Da haben die kurz überlegt und haben gesagt, ach so, aha. Naja gut, dann probieren wir halt das. Wir werden jetzt versuchen, mit der ganzen Kraft nicht mehr erleuchtet zu werden. Da sind die heute noch. 30 Jahre später, ja. Ich bin sicher, irgendwann gibt einer das auf und dann zack, ist er erleuchtet, ja. So, zurück zu den Obertönen, das ist genau dasselbe. Wenn ihr Obertöne machen wollt, kommen sie nicht. Aber wenn ihr Töne macht, dann könnten sie kommen. Ist natürlich immer eine Überraschung, ja. So stehlen die sich ganz langsam von wo, vom Himmel natürlich, wo denn sonst her, vom Neptun her, wo denn sonst her, stehlen sie sich ganz langsam in eure Töne rein und sind, wie der Name schon so schön sagt, Obertöne, also oberhalb der normalen Töne. Manchmal, wenn Reporter in seinen Gruppen sind und die singen Obertöne, dann sagt der Reporter, toll, also was die gemacht haben, ist toll, aber da war noch eine Blockflöte. Warum sie die verstecken, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Blockflöte war es natürlich nicht, es waren Obertöne. So, lange Rede, kurzer Sinn, 5 Minuten mache ich das mit euch jetzt. Dazu gehören 2 Bedingungen. Die eine Bedingung ist, ihr müsst die Augen schließen, ihr müsst. Warum? Weil sonst sagt ihr, wie guckt denn jetzt die und wie guckt denn der, weil nach meinen Tönen, das will ich nicht oder so, ja. Wenn ihr die Augen zu macht, guckt keiner. Dann kann euch keiner angucken. So. Und das zweite ist, ihr müsst mit den Händen arbeiten. Ihr müsst so, wenn ihr die Töne macht, macht die Augen zu. Ich mache euch einen Moment lang die Töne vor. Da brauche ich ein Stück Wasser, sonst kann ich das nicht. Und ihr lasst die Augen zu und irgendwann sage ich dann so, und jetzt fallt ihr mit ein, ja, in die Töne. Und macht eure Töne, ihr habt gelernt, Individuation heißt nicht Orbans Töne, macht eure Töne. Wenn der Orban sagt, macht ihr A, oder so. Ja? Ich weiß, was ich euch von euch verlange. Deshalb, das geht nur mit geschlossenen Augen. Bitte. Ich mache die Augen auch zu. Ich will nicht sehen, wie ihr mich anschaut. Und dann falle ich hier runter. Ja. Also, Augen zu. Keine Worte, nur Vokale oder was euch so einfällt. Ich fange an und irgendwann sage ich, ihr macht weiter. Ich mache aber weiter mit, ja? Vorsichtig, wenn ihr jetzt die Augen wieder aufmacht. Vorsichtig. Ihr könnt noch ein bisschen bleiben im Inneren und seid vorsichtig, wenn ihr die Augen wieder aufmacht. Manchmal liegt dann ein Nebelschleier darüber. Manchmal, nicht immer. Okay. Dankeschön. Ich möchte euch noch zum Abschied, wow, noch eine kleine Anregung geben. Es kommt ja, bald das Weihnachtsfest. Und der eine oder andere von euch hat zu Hause auch einen Baum. Vielleicht wegen der Kinder, vielleicht aber einfach aus nostalgischen Gründen, wie das bei mir der Fall ist. Und ich habe mir angewöhnt, seit etwa 10 bis 12 Jahren, wenn ich die Kerzen an den Baum stecke und dann nehme ich wirkliche Kerzen, dann sind diese Kerzen nicht einfach nur, um den Baum hell zu machen, sondern die Kerzen sind zu Ehren. Zu Ehren meiner Mama, zu Ehren meines Papas, zu Ehren meines Bruders, zu Ehren meines Sohnes und wer dazugehört, zu Ehren meiner ersten Ehefrau und meiner zweiten Ehefrau, die mich so schön verlassen hat, und meiner dritten. Ja, so. Und wenn sie dann angezündet werden, ist das auf einmal ein ganz anderer Baum. Nur mal so.